Safety First. Ein Begriff, den wir alle kennen, aber im Flugsport scheint dieser Grundsatz noch nicht überall so richtig zuzutreffen.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Diese Folge wird präsentiert von der Motorflugschule Egelsbach, offizieller Deutschlandpartner von Evionica, der audiovisuellen Lernplattform für angehende Piloten. Den Link findest du in den Shownotes.
Moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns in der Privatpiloten-Lounge. Wer den Podcast jetzt auf YouTube sieht, der hat einen Mehrwert. Ihr könnt die Grafiken, die ich euch später noch einblenden werde, die könnt ihr dann besser verstehen und wisst dann auch genauer, worüber ich spreche. Also lasst uns mal direkt ins Thema springen. Die BFU, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen, die haben im Rahmen einer Studie die Flugunfälle mit Luftsportgeräten, also der Mai-Klasse aus den Jahren 2000 bis 2019, genauer unter die Lupe genommen. Und im Jahr 2022 wurden die Ergebnisse dann veröffentlicht. Das bittere Resultat, es liegt überwiegend eigentlich immer an uns Piloten selbst, dass es zu Unfällen kommt. Logisch, wir sind nun mal das schwächste Glied in der Kette. Aber stopp, ein reines Fingerpointing auf UL-Piloten, das ist hier absolut unangemessen, denn menschliche Fehler betreffen Luftfahrzeugführer aus allen Klassen. Das muss man bei der Analyse von Flugunfällen leider immer wieder feststellen. Und genau deshalb betrachten wir in einer kleinen Artikelserie die hauptsächlich Ursachen für diese menschlichen Aspekte basierend auf der genannten BFU-Studie. Denn neben all dem Spaß und der Freude, die uns der Luftsport ja bereitet, darf die Flugsicherheit einfach nicht zu kurz kommen. Aus diesem BFU-Bericht lässt sich nämlich ganz klar erkennen, bei diesem oft ungeliebten, ja, und in den Vereinen leider viel zu vernachlässigten Thema gibt es immer noch gewaltigen Nachholbedarf.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Der Mensch ist bekanntlich ein Gewohnheitstier. Er geht oft den Weg des geringsten Widerstands, sucht immer wieder den Nervenkitzel, und diese drei wohlbekannten menschlichen Neigungen, die finden wir in der Analyse von Flugunfällen immer und immer wieder als zugrunde liegende Ursachen. Warum? Weil menschliches Verhalten für so viele Unfälle verantwortlich ist, gibt es erstaunlich große Ähnlichkeiten zum Straßenverkehr oder auch zur Arbeitssicherheit. Gerade zur Sicherheit am Arbeitsplatz bestehen in der Flugsicherheit klare Parallelen. Und das macht es für uns sogar leichter, die Zusammenhänge zu verstehen, weil im Bereich der Arbeitssicherheit seit Jahrzehnten intensiv geforscht wird. Ein ganz zentraler Ansatz hierzu ist die sogenannte Bradley-Kurve, die vom Chemieunternehmen DuPont im Jahre 1995 publiziert wurde. Die Bradley-Kurve von DuPont zeigt die vier Stufen. Stufe 1 ist relativ Instinkte, Stufe 2 ist die abhängige Regeln, Überwachung, Stufe 3 ist unabhängige Eigenverantwortung und die Stufe 4 ist gegenseitige Sicherheitskultur und das Team. Zusammengefasst besagt diese Bradley-Kurve, die Sicherheit am Arbeitsplatz hängt nicht nur von den primär dafür Verantwortlichen im Unternehmen ab, sondern im Wesentlichen vom sicherheitsbewussten Verhalten aller Mitarbeiter. Also statistische Daten zur Arbeitssicherheit, die zeigen sogar, dass Arbeitsunfälle zu mehr als 85% auf persönliches Verhalten zurückzuführen sind. Und erst wenn die Mitarbeiter im Team an der Sicherheit arbeiten, wenn es im Betrieb also eine echte Sicherheitskultur gibt und eine verhaltensorientierte Arbeitssicherheit gelebt wird, ja, dann sinkt die Zahl der Unfälle entscheidend. Das Konzept von DuPont lässt sich 1:1 in die Fliegerei anwenden. Sehr charmant. Die kommerziellen Airlines haben seit den 1980er Jahren enorm viel für die Flugsicherheit getan. In den Vereinen ist das allerdings nicht in vergleichbarer Weise geschehen. Und dementsprechend stagniert die Sicherheit im Luftsport im Vergleich zum kommerziellen Bereich seit Jahren. Und das zeigt auch die Bundeskommission Flugsicherheit des DAEC in ihrer Präsentation Alles Flusi. Wenn wir also im Luftsport ähnliche Verbesserungen erreichen wollen, dann müssen die Vereine ihre Flugsicherheitskultur deutlich stärken und wir Piloten unsere sicherheitsorientiertes Verhalten entscheidend verbessern. Also die BFO hat in dem Bericht von dem DAEC und den Verbänden deshalb auch ausdrücklich nahegelegt, die Vereine zur Einrichtung eines geeigneten Safety-Management-Systems zu animieren und gezielte Maßnahmen zur Förderung der Sicherheitskultur zu entwickeln. Denn ein Safety-Management-System, das kann nur dann erfolgreich sein, wenn eine gelebte Sicherheitskultur einfach auch ein Teil davon ist. Ein in der Luftfahrt seit vielen Jahren bewährtes Modell zur Analyse der menschlichen Unfallursachen ist das Human Factors Analysis and Classification System, kurz HFAAC. Dieses System basiert auf dem bekannten Schweizer Käsemodell von dem Psychologen James Reason. Es geht davon aus, dass Unfälle nicht bloß auf Fehler einzelner Personen zurückzuführen sind, sondern meist tiefliegende systemische Probleme dahinter stecken. Auch die BFU hat dieses Modell für ihren Bericht verwendet. Dabei stellt die BFU fest, der Löwenanteil der Unfälle wird von uns Piloten selbst durch sicherheitskritische Handlungen und deren Vorbedingungen verursacht. Zu den Vorbedingungen gehören Aspekte wie der persönliche Gesundheitszustand, körperliche Einschränkungen oder Faktoren bezüglich der Leistungs- und Einsatzbereitschaft. Den allergrößten Teil machen jedoch die sicherheitskritischen Handlungen aus. Das Diagramm zeigt die Hierarchie von organisatorischen Einflüssen bis hin zu den sicherheitskritischen Handlungen, aufgeteilt in Fehler und Verstöße. Im HFSAC-Modell werden diese Handlungen unterteilt in Fehler und Verstöße. Wenn Mitarbeiter in Unternehmen nicht oder falsch handeln, lautet eine gängige Leitfrage zur Ursachenermittlung immer: Will er nicht oder kann er nicht? Das passt zur HFAAC-Systematik wie die Faust aufs Auge. Verstöße werden nämlich absichtlich begangen. Der Pilot will also nicht Fehler hingegen machen, passieren ungewollt. Der Pilot kann, wenn man so will, in diesem Moment nicht anders. Und diese Unterscheidung, die hilft enorm dabei, die Ursachen gezielt abzustellen oder abzumildern. Die BFU, die formuliert in ihrem Bericht daher eine weitere klare Sicherheitsempfehlung an den DAEC und an den DULF. Es sollen Schwerpunkte gesetzt werden, um fertigkeitsbasierte Fehler zu reduzieren und die Anzahl von Regelverstößen drastisch zu verringern. Ein Verstoß lässt sich definieren als eine vorsätzliche Handlung oder eine Unterlassung, die zur Nichteinhaltung bekannter Regeln, Richtlinien, Verfahren oder akzeptierter Normen führt. In der Luftfahrt unterscheiden wir dabei verschiedenste Arten davon. Erstens unbeabsichtigte Verstöße. Die entstehen oft dann, wenn geltende Verfahren ja extrem schwer zu befolgen sind, weil sie verwirrend, komplex oder einfach mehrdeutig sind. Beispiel: die geforderten Positionsmeldungen von Kontrollpunkten, wenn die Towerfrequenz völlig überlastet ist zum Beispiel. Außergewöhnliche Verstöße, die passieren bei ungewöhnlichen Umständen wie Notlagen oder auch Geräteausfall. Zum Beispiel das gezielte Abweichen von der Platzrunde und Überfliegen von bewohnten Gebieten, um den Flug bei extremen Windverhältnissen möglichst schnell und sicher zu beenden. Situationsbedingte Verstöße. Hier sorgen organisatorische Faktoren dafür, dass die Vorschriften schwer einzuhalten sind. Also man spart sich beispielsweise die gründliche Vorflugkontrolle, weil nach einem schon der nächste Pilot auf das Flugzeug wartet und im Verein eine absolute pünktliche Rückgabe des Flugzeuges gefordert wird. Und viertens die Routineverstöße. Diese resultieren aus automatischen, manchmal unbewussten Verhaltensweisen. Also solche gewohnheitsmäßigen Handlungen werden oft als in Anführungszeichen normal betrachtet und von der Organisation stillschweigend dann eben toleriert. Ein klassisches Beispiel dafür: das regelmäßige Überladen von Flugzeugen. Und fünftens, die optimierenden Verstöße. Die treten häufig beim Versuch auf, eine Aufgabe spannender zu gestalten, um Langeweile zu vertreiben oder andere zu beeindrucken. Ein Beispiel hierfür, das wäre zum Beispiel ein Low Approach über die Bahn, obwohl das Fluggerät gar nicht in Landekonfiguration wäre. Optimierende Verstöße resultieren häufig aus der eingangs erwähnten menschlichen Neigung zum Weg des geringsten Widerstands. Das kann dann eben mal eine Abkürzung durch ein Segelfluggebiet sein, das man als Motorflieger eigentlich meiden sollte. Oder sie geschehen aufgrund des gesuchten Nervenkittels. Wie etwa im Jahr 2019 im Westerwald, als zwei Gyrocopter-Piloten weit unter der Sicherheitsmindesthöhe von 500 Fuß über den Grund flogen und an einer niedrigen Stromleitung hängen geblieben sind. Beide Piloten fanden dabei schrecklicherweise den Tod. Einer von ihnen, ein ehemaliger Kampfpilot und Inhaber einer ATPL-Lizenz, hatte laut dem BFU-Unfallbericht im vorhergehenden Flug mit seiner Handykamera eine Sequenz aufgenommen, in der er abschnittsweise in nur wenigen Metern Höhe über den Boden geflogen war. Aber auch Routineverstöße wie das Überladen von Flugzeugen sind ein Riesenproblem. Das ist keineswegs eine reine Besonderheit der UL-Welt, auch wenn es dort gehäuft vielleicht vorkommt. Laut BFU-Bericht ist bei Standard-UL mit 472,5 Kilogramm maximalem Abfluggewicht und einer Zuladung von etwa 160 Kilo ein Flugbetrieb in der Schulung mit zwei Personen innerhalb der Gewichtsgrenzen realistisch eigentlich kaum darstellbar. Dass ein Teil dieser Flüge mit Überladung erfolgt, wird nach Auffassung der BFU oft stillschweigend toleriert. Das zeigt deutlich die Defizite in der Sicherheitskultur und im Umgang mit den Regelverstößen. Dabei ist das Thema eigentlich nicht neu. Schon 1988 wurde in der Flugunfallinformation V177 der damaligen Flugunfalluntersuchungsstelle beim Luftfahrtbundesamt aufgegriffen. Dennoch ist Überladung bis heute regelmäßig mitursächlich für Flugunfälle. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier und erfolgreiche Verstöße aus der Vergangenheit verleiten uns leider dazu, sie in Zukunft zu wiederholen. Regelverstöße werden von Piloten oft schönzureden versucht. Da heißt es dann, es gäbe viel zu viele Vorschriften. Früher sei schließlich auch ohne Vorschriften alles irgendwie gegangen oder dass die bestehenden Limits einen einfach daran hindern würden, das eigene Können zu erweitern, das altbekannte Bürokratiemonster und die Forderung nach Abschaffung von unnötigen Regeln, die lassen hier natürlich auch grüßen. Auch eingebaute Sicherheitspuffer in den Regelungen, die werden gerne als Ausrede benutzt. Und natürlich die rhetorische Frage, wo ist denn das Problem, wenn nichts passiert und niemand davon erfährt? Ja, und gerade Letzteres, das offenbart eine sehr bedenkliche Haltung. Und vielleicht genau diese Haltung begünstigt Regelverstöße massiv. Erinnert euch an die 5 gefährlichen Einstellungen, die von der US-Luftfahrtbehörde der FAA identifiziert wurden, weil sie Piloten bei fundierten Entscheidungen behinderten. Autoritätsablehnung, erzähl mir nix, Implosivität, mach schnell. Unverwundbarkeit. Mir passiert das nicht. Macho, ich kann das. Und die Resignation, was bringt das schon? Genau diese Einstellungen fördern das schnelle Begehen von Regelstößen enorm. Hinzu kommen die Faktoren wie die bekannten Get-Home-Kits, also der unbedingte Drang, das Flugzeug trotz widrigster Bedingungen nach Hause zu bringen oder an den Ort zu kommen, wo man hin will, oder die schleichende Selbstzufriedenheit, die wirklich jeden von uns treffen kann, egal ob es der Flugschüler oder der Kapitän mit 10.000 Flugstunden ist. Genau dadurch entstehen schnell trügerische Gefühle, dass die eigenen höheren Fähigkeiten und die große Erfahrung eine Abweichung von Standardverfahren schon irgendwie rechtfertigen würden. Oft gepaart mit der Ansicht, Regeln seien ja sowieso nur der kleinste gemeinsame Nenner. Ein absoluter Irrglaube. Doch wie kommen wir als Piloten aus dieser Zwickmühle, dieser Regelverstöße eigentlich wieder raus? Natürlich steht die Organisation in der Pflicht, das ist klar. Der Verein oder die Chartergesellschaft muss die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Aber am Ende liegt es meistens immer an uns Piloten selbst. Genau dort muss der erste Fokus für Verbesserungen angesetzt werden. das eigene Fehlverhalten erkennen und analysieren. Und dazu braucht es oft den Blick und die Mitwirkung anderer, denn die eigenen Fehler, die sieht man selbst nicht immer zu 100%. Zweitens, die Fehlursachen identifizieren, ja, und auch Gegenmittel benennen. Also genau das empfiehlt auch die FAA, um den 5 gefährlichen Einstellungen wirksam entgegentreten zu können. Und drittens, konsequente Anwendung. Das eigene Verhalten nachhaltig verändern und diese Veränderungen eben auch konsequent beibehalten. Wer das ganz alleine schafft, super, perfekt. Wer dazu Hilfe oder den Austausch im Verein braucht, das ist überhaupt absolut kein Grund zum Schämen. Die erhöhte Flugsicherheit und das damit geringe Risiko im Luftsport sind es ohne jeden Zweifel wert. Und für uns selbst und für alle anderen. Der Lohn dafür? Eine nachhaltige, gestiegene Freude am Luftsport. Wenn ihr noch Ergänzungen habt, Verbesserungen, schreibt es in die Kommentare, aber denkt dran, bleibt höflich, respektvoll und auf Augenhöhe. In diesem Sinne, many happy landings, bis zum nächsten Mal.
Du bist Pilot, du willst nicht alleine fliegen, du willst nicht alles mit dir selbst ausmachen, dann melde dich doch bei PPL Plus an, dem Forum hier von der Privatpiloten-Lounge. Dort triffst du Piloten, Flugschüler und Menschen, die die Fliegerei ernst nehmen. Es geht um Austausch, Fragen, Erfahrungen und ehrliche Tipps aus der Praxis. Ob Ausbildung, Technik, Reisen, Flugplanung oder einfach nur der nächste sinnvolle Schritt, du musst nicht alles allein herausfinden. PPL Plus ist komplett in allen Bereichen kostenlos, also melde dich jetzt an auf www.pplplus.de.